Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 6. Februar 2026. 8 Jahre Haft, ein Urteil ohne Beweise gegen die Antifaschistin Maja in Budapest. Warnstreik im öffentlichen Dienst am gestrigen Donnerstag auch in Freiburg. Hammerskin-Treffen in Lothringen. Wie die Wissenschaft die Vorurteile entdeckte. Der Bauausschuss diese Woche des Freiburger Gemeinderats. Soziale Hetze auch als Pfeifen im Walde, ein Kommentar. Und zum Schluss Entspannungspropaganda, eine kleine Revolte gegen die permanente Beschleunigungsmaschine des Kapitalismus. Das erwartet euch in der kommenden Stunde. Ein Gerichtsprozess, der europaweit für Aufsehen sorgte, ging am Mittwoch in Budapest, Ungarns Hauptstadt, zu Ende. Nicht nur gegen Maja, auch gegen die Mitangeklagten Gabriel und Anna wurde ein hartes Urteil gesprochen und langjährige Haft bzw. wie es hieß Zuchthausstrafen wurden verhängt. Im Interview mit Carlo erfahrt ihr, wie der Prozess ablief.
Heute Morgen ging es los mit einer Pressekonferenz, wo echt die Presse anwesend war und haben wieder verschiedene Leute gesprochen, unter anderem VertreterInnen von der Partei Die Grüne und Die Linke und Wolfgang Jarosch. Und dann hat 10.30 Uhr die Verhandlung gestartet. Dann wurde das letzte von den drei Anwaltsplädoyers angehört. Und danach wurde dann kurzfristig nochmal die Beweisaufnahme eröffnet, um eben dieses psychologische Gutachten vorzulesen, was da beantragt wurde. Da wurden dann Ausschnitte davon vorgelesen. Es war irgendwie alles sehr wirr, würde ich sagen, oder wilde Behauptungen auch über Maja, dass Maja eine rachsüchtige Person wäre und also so, ja, aus dieser Art von dem Gutachten könnte sowas gar nicht hervorgehen. Das war auf jeden Fall maximal fragwürdig. Und genau, dann wurde die Beweisaufnahme wieder geschlossen. Majas Anwalt hat dann auch sich quasi darüber beschwert, dass dieses Gutachten, das ist quasi erst gestern eingegangen, dass Maja das überhaupt nicht bekommen hatte, übersetzt. Also Maja wusste quasi nur genauso viel wie alle anderen in dem Gerichtssaal zu dem Moment, was dann da verlesen wurde. Was auch wieder so ein, ja, was man hier jetzt schon oft erlebt hat, irgendwie so ein Verfahrensbruch. Und dann wurde eigentlich auch schon das Urteil verkündet. Also Maja hat 8 Jahre im Zuchthaus bekommen. Gabriele Marchesi, ein weiterer Angeklagter, hat 7 Jahre im Zuchthaus bekommen. Und die dritte Angeklagte 2 Jahre, aber mit der Möglichkeit auf Bewährung. Genau, dann kam eine relativ lange Begründung, wo aber eigentlich auch nur wieder diese Ermittlungsberichte quasi wiederholt wurden und gar nicht mehr darauf eingegangen wurde, wie denn jetzt bestimmte Beweise zustande gekommen sind. Dann wurden nochmal Zeugenaussagen von den Geschädigten verlesen und der Richter hat es dann damit quasi als Tatsache angesehen. Nur eine Zeugenaussage wurde quasi zurückgewiesen, also nicht anerkannt vom Richter, und das war von der Gegenüberstellung von Laszlo Dudok und seiner Frau Fabian und einem umstehenden Zeugen quasi. Und der Zeuge hatte den Übergriff quasi gesehen und hat gesagt, dass Laszlo Dudok ein SS-Symbol auf der Jacke oder auf der Mütze hatte. Und diese Aussage wurde quasi nicht anerkannt, weil es aus einer Straßenbahn-Videoaufnahme gibt und da wäre das nicht zu erkennen. Was daran interessant ist, ist, dass der Zeuge das auf jeden Fall in Zusammenhang damit gesagt hat, dass er jüdischen Glaubens ist und deswegen das direkt gesehen hat und sich direkt auch unwohl gefühlt hat und trotzdem den Leuten natürlich geholfen hat, weil es Menschen sind, aber in dem Zuge wurde das quasi erwähnt. Und ja, ich finde es irgendwie krass, dass dann sowas zurückgewiesen wird, aber alle anderen Zeugenaussagen von den vermeintlichen Opfern, wo auch immer wieder dann gesagt wurde, ja, die kamen von Rechtsrock-Konzerten und von Veranstaltungen, die von Blood and Honor organisiert wurden, die wurden einfach so übernommen quasi und dann maßgeblich für das Urteil benutzt. Außerdem auch die Zeugenaussage von diesen Kronzeugen aus dem Antifa Ost-1-Prozess von Johannes Domhöfer, das wurde herangezogen, um quasi zu beweisen, dass es diese kriminelle Organisation gegeben hat oder gibt. Genau, weil in der Zeugenaussage von Domhöfer ja einfach so Abläufe beschrieben werden. Da geht es dann viel um Hierarchien, was dann so hier in Ungarn ja dann ausschlaggebend für eine kriminelle Organisation ist, dass es eben klare Hierarchien gibt und Leute, die Anweisungen geben. Und das wurde eben mit dieser Zeugenaussage von Johannes Domhöfer dann bestätigt. Genau. Und dann ganz am Ende wurde quasi gefragt, ob Berufung eingelegt werden will. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung haben Berufung eingelegt in verschiedenen Punkten. Die Staatsanwaltschaft will straferhöhend gehen und die Verteidigung strafmildernd. Dann wurde noch von Mayers Verteidigung ein Hausarrest beantragt. Der wurde mit den gleichen Begründungen wie auch am 8.10. Abgelehnt. Nur noch mit der zusätzlichen Begründung, dass es jetzt ein erstinstanzliches Urteil gibt und erhöhte Fluchtgefahr besteht und auch Wiederholungsgefahr. So, damit wurde das abgelehnt. Und jetzt gibt es halt diese Urteile. Das ist jetzt erstmal noch nicht rechtskräftig, weil eben Berufung eingelegt wurde. Das ist jetzt noch ein schriftliches Verfahren, was da in der zweiten Instanz geführt wird. Ja, ich weiß nicht genau, wie lange das dauern wird. Das werden wir sehen. Wahrscheinlich ein paar Monate. Und so lange wird die Untersuchungshaft von Maya unter diesen strengen Auflagen fortgesetzt.
Das heißt, dass sich die Situation von Maya auch vorerst nicht ändern wird, sondern diese Haftbedingungen in Ungarn weitergehen und dass eine Überstellung nach Deutschland vorerst nicht möglich ist.
Ja, also ich würde sagen, an Mayas Situation ändert sich ohne weiteres jetzt nichts. Ja, über den Rechtsweg, also über diese Zusicherungen, die Ungarn gemacht hat an das Kammergericht Berlin, das würde erst beinhalten eine Rücküberstellung nach einem rechtskräftigen Urteil, was ja jetzt noch nicht der Fall ist. Aber man muss auf jeden Fall probieren, weiter mit diplomatischem Druck, mit der Öffentlichkeit irgendwie Druck aufzubauen, damit Maya so bald wie möglich einfach wieder zurück nach Deutschland kommt.
Das psychologische Gutachten, was standen denn da so für Sachen drinnen?
Ja, das waren so vermeintliche Charakterzüge, die da bei Maya entdeckt wurden. Also da ging es irgendwie darum, dass Maya, da wurde dann gesagt, Maya wäre eigentlich schüchtern, aber überspielt das und spielt eine bestimmte Stärke vor, die Maya gerne hätte. Und das war alles ganz verwirrend. Dann ging es eben eher in diese Richtung, wie das wahrscheinlich auch die Staatsanwaltschaft gerne hören wollte, die ja auch dieses Gutachten beantragt haben, dass eben Maya gewaltbereit sei, Aggressionen hätte, die nicht zu kontrollieren wären und eine gewisse Rachsucht. Also sowas stand da drin, aber das ist, ja, die Wissenschaftlichkeit oder die Fundiertheit von diesem Gutachten ist auf jeden Fall in Frage zu stellen.
Die beiden Mitangeklagten, was bedeutet dieses Urteil für die? Weil die waren ja nicht vor Gericht, vor Ort.
Die Verteidigung von den beiden Mitangeklagten ist auch in Berufung gegangen. Das heißt, diese Urteile bzw. das Verfahren, wie der Strafprozess jetzt gelaufen ist, das wird nochmal geprüft. In der Hinsicht ist auch bei denen das Urteil nicht rechtskräftig. Und alles Weitere muss man dann, glaube ich, sehen. Also die Mitbeschuldigten befinden sich ja nicht in Ungarn und deswegen müsste nach wie vor eine Auslieferung von dem Land erfolgen, in dem sie sich aufhalten, um halt diese Haft dann hier absitzen zu müssen.
Würdest du behaupten, dass dieses Urteil eine Bedeutung für die progressive Bewegung weltweit hat? Und wenn ja, was konkret ist die Bedeutung?
Also ich würde sagen, es reiht sich ein in Entwicklungen, die man ja schon länger sieht. Also vor allem, dass die Einstufung der Antifa als Terrororganisation und ja, dass jetzt eben solche extremen Haftstrafen bei extrem mangelnder Beweislage verhängt werden, ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass da ein Verfolgungswille ist und dass Antifaschismus immer weiter kriminalisiert wird. Das sollte man auf jeden Fall international betrachten und kritisch sehen und ja, im Rahmen der Möglichkeiten auf jeden Fall dagegen vorgehen, eine Öffentlichkeit schaffen und ja, einfach ein Augenmerk darauf lenken, was da gerade passiert und was das auch für eine Gesellschaft bedeutet.
Wie würdest du sagen, kann dieses komplette Urteil, dieser gesamte Gerichtsprozess für eine weltweite Bewegung antifaschistischer Proteste genutzt werden.
Man sollte es kritisch betrachten, wie ich es gerade schon meinte. Was hier versucht wird, ist an Maya und an den anderen Angeklagten ein Exempel zu statuieren, zu zeigen, wer sich antifaschistisch engagiert, wird hart bestraft. Und ich glaube, da sollte man sich auf jeden Fall nicht einschüchtern lassen und weiter zusammenstehen und solidarisch sein. Ja, und irgendwie diesen neofaschistischen Grundkonsens etwas entgegensetzen. Immer weiter.
Ich habe jetzt eben schon so den, zum Beispiel den Artikel von der Zeitung Die Welt gelesen. Und so, was mich jetzt nicht mal erschreckt hat, ist der Artikel an sich, sondern vor allem die Kommentare darunter. Ich denke, du kannst dir schon denken, was da für Sachen standen. Vor allem einfach Menschen, die waren, also die das als gut empfunden haben, eine Person für 8 Jahre einzusperren. Was würdest du den Menschen gerne mitgeben?
Also ich würde gerne mitgeben, dass ich vielleicht verstehen kann, wie sich solche Meinungen bilden. Es gibt ja auch eine bestimmte mediale Berichterstattung und ja, eine gewisse Propaganda dann. Also wie zum Beispiel dieses eine Video, was es von dem Übergriff gibt, was nur bei jeder möglichen Gelegenheit gezeigt wird, obwohl Angeklagte eigentlich gar nichts damit zu tun hatten. Und so kann ich verstehen, wenn Leute irgendwie auch ein falsches Bild davon bekommen oder vielleicht auch Angst bekommen und sich dann erstmal davon abgrenzen. Aber ja, also das ist auf jeden Fall nicht ein Angriff oder ein Eingriff in das Leben von Maya und den anderen Angeklagten, sondern von uns allen. Und ich glaube, das muss man sehen und verstehen, dass hier, ja, wenn man gegen Faschismus ist, dass das kriminalisiert wird. Und was für eine Welt damit angestrebt wird, da muss man sich überlegen, ob man dann in dieser Welt leben möchte.
Was sind die nächsten Schritte von dem Solidaritätskomitee für Maya?
Also wir als Solidaritätskomitee werden uns weiterhin für Mayas Rücküberstellung einsetzen. Nach dem Hungerstreik gab es ja immer wieder so, ja, irgendwie so kleine Zusicherungen auch von Wadefuhl, dass sich ja mit der Familie ausgetauscht würde, dass es da Kontakt gibt und dass eine Rücküberstellung nach einem Urteil erfolgen kann. Und da müssen wir jetzt einfach weiter den Druck aufbauen und aufrechterhalten, damit da wirklich mal was passiert und Konsequenzen gibt für diese rechtswidrige Auslieferung.
Soweit Carlo aus der Soli-Gruppe für Maya T. über das Urteil gegen Maya in Budapest und Mayas Rede zum Prozessende, kein letztes Wort, so das Motto, das ist verlinkt auf unserer Webseite bei dem Beitrag 8 Jahre Haft, ein Urteil ohne Beweise. Aktuell läuft die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder. Dazu schreibt die Gewerkschaft Verdi. In der Tarif- und Besoldungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder fordert Verdi 7% mehr Gehalt im Monat, mindestens aber 300 Euro zusätzlich, um die unteren Lohngruppen zu stärken. Für Nachwuchskräfte sollen die Vergütungen um 200 Euro pro Monat steigen. Zudem wird ihre unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung gefordert. Darüber hinaus sollen alle Zeitzuschläge um 20 Prozentpunkte steigen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages TVL soll 12 Monate betragen. Am Warnstreik in Freiburg haben sich am Donnerstag etwa 600 Menschen beteiligt. Wir haben nach der Kundgebung mit Melanie Kühn, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Südbaden, gesprochen.
Warnstreik im öffentlichen Dienst. Wir stehen hier nach der Streikkundgebung am Platz der Alten Synagoge in Freiburg mit Melanie Kühn, Gewerkschaftssekretärin von Verdi Südbaden. Wie war die Streikbeteiligung heute?
Die Streikbeteiligung war super. Wir hatten über 600 Kolleginnen und Kollegen, die sich beteiligt haben. Das ist für den Länderbereich tatsächlich toll. Wir haben die unterschiedlichsten Bereiche. Die Stimmung war gut und wir werden immer mehr.
In welchen Bereichen haben sich die Leute beteiligt, jetzt auch in Freiburg und Umgebung?
Wir hatten Leute vom Zentrum für Psychiatrie Emmendingen und vom Zentrum für Psychiatrie Reichenau vom Bodensee. Wir haben von der Uni Konstanz und Freiburg. Wir haben vom Studierendenwerk Freiburg Kolleginnen und Kollegen hier gehabt, vom Regierungspräsidium, von der Bewährungs- und Gerichtshilfe. Also wirklich breit gefächert.
Gehen wir zum Beispiel auf die Psychiatrie Emmendingen ein. Was lässt sich da über die Arbeitsbedingungen sagen? Warum brauchst du da die 7% mehr Lohn?
Naja, die Kolleginnen und Kollegen haben sehr belastender Job. Die haben Schichtarbeit, die haben Arbeit zu unüblichen Zeiten. Es geht viel Freizeit, viel Privatleben drauf, weil ich eben zu unsteten Zeiten auch arbeiten muss. Und dementsprechend wird es auch immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich zum einen aufgrund der Schwere des Berufs mit psychisch kranken Menschen zu arbeiten zu finden und zum anderen eben auch wegen den Arbeitszeiten und den Bedingungen. Und deswegen braucht es hier einfach auch einen Anreiz, zumal der Abstand zu dem öffentlichen Dienst bei kommunale Krankenhäuser immer größer wird. Tatsächlich haben wir eine Unterscheidung zwischen dem öffentlichen Dienst der Länder und dem öffentlichen Dienst bei Bund und Kommune. Und die anderen Krankenhäuser hier in der Umgebung sind im öffentlichen Dienst der Kommune, also haben einen besseren Tarifvertrag. Über die Jahre hinweg ist der Abstand da immer größer geworden.
Was macht das in der Geldbörse aus?
Also teilweise bis zu 200-300 Euro tatsächlich im Monat, die Beschäftigte im Länderbereich weniger haben wie bei Kommune.
Verdi fordert jetzt 7% mehr, mindestens 300 Euro. Das heißt ja immer, die öffentlichen Kassen sind leer. Wer soll das finanzieren?
Ja, tatsächlich ist es auch so, dass vor allem im kommunalen Bereich hier viel Geld fehlt. Bei den Ländern sieht es anders aus. Und wir haben das ja immer, vor jedem Tarifkonflikt sind die öffentliche Kasse leer. Und ja, Geld muss verteilt werden. Die Frage ist aber immer, wie? Geld ist genug da, es ist falsch verteilt. Das heißt, aus unserer Sicht müssen wir die Prioritäten einfach auch anders setzen. Und dann kann man das auch gut finanzieren.
Gerade im öffentlichen Gesundheitswesen, in der Psychiatrie in Emding, da werden wir vermutlich viele Leute auch in Teilzeit arbeiten. Wie nehmt ihr da so diesen gerade herrschenden Diskurs gegen die Teilzeit wahr?
Eigentlich ist es eine Frechheit, von Lifestyle-Teilzeit zu reden, ist wirklich einfach nur unterste Schublade. Weil die meisten Menschen haben einen Grund, Teilzeit zu arbeiten, weil sie entweder noch unbezahlte Care-Arbeit zu Hause machen, weil sie Kinder erziehen, weil sie sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, weil sie sich ehrenamtlich engagieren. Ohne Ehrenamt war dieses Land nicht mehr handlungsfähig. Und dann zu sagen, es ist Lifestyle-Teilzeit, ist wirklich absolut respektlos und für uns nicht nachvollziehbar.
Wie reagieren denn bisher die Länder auf die Verdi-Forderung?
Naja, sie wollen keinen, ich zitiere, Schluck aus der Pulle geben, sondern ein Schnapsglas voll, könnte man sich vorstellen. Also das ist wirklich auch eine Frechheit. Es ist ganz klar, dass auch da wieder gesagt wird, wir haben kein Geld und es ist nichts da.
Wenn es jetzt kein deutlich verbessertes Angebot gibt, wie will Verdi dann weitermachen?
Wie immer, wir kämpfen weiter. Also wir kämpfen für ein gutes Ergebnis und wenn am Verhandlungstisch da nichts rauskommt, dann müssen wir wieder auf der Straße sein und das werden wir tun.
Hat sich dieser Bahnstreiktag auch bemerkbar gemacht im Regierungspräsidium, in der Psychiatrie etc.?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Tatsächlich so klassische Verwaltungsdienststelle wie das Regierungspräsidium, da dauert es länger, bis das spürbar für die Öffentlichkeit ist. Intern merkt man das natürlich sofort, aber nach außen hin ist es schwieriger. Und das macht es natürlich auch schwieriger, da entsprechend Dinge über Streiks dann auch zu untermauern. In der Uni sieht es anders aus, genauso wie im Zentrum für Psychiatrie. Da ist natürlich jeder Tag, wo jede Person fehlt, weil einfach schon viel Personalmangel auch da ist, spürbar auch nach außen.
Wie ist in diesen Bereichen die gewerkschaftliche Organisierung im Moment?
Im Zentrum für Psychiatrie, wie klassisch in den Pflegebereichen, tatsächlich gut. Bei der Uni sind wir im Aufwärtstrend und in der klassischen Verwaltung, wie überall sonst auch, es kann immer besser sein.
Aber ihr hofft jetzt auch durch diese Warnstreikaktivitäten da die Organisierung noch verstärken zu können?
Klar, Tariffrage sind Machtfrage und tarifmächtig bin ich, wenn ich viele Mitglieder habe und viele, die sich damit auch beteiligen an Streiks.
Und ihr seid guten Mutes auch, da ein relevantes Plus rauszuholen oder wird sich das dann wie immer irgendwo ein bisschen unter der Hälfte der Forderungen dann einpegeln?
Möglichst nicht unter der Hälfte, sondern über der Hälfte und dann kann man tatsächlich auch sagen, es ist entweder ein akzeptables Ergebnis oder es ist ein gutes Ergebnis und es ist immer im Auge des Betrachters.
Und diese 7% mehr, das klingt ja für viele vielleicht erstmal viel, allerdings ist es so, die Lebensmittel, Wohnpreise, die gehen durchaus auch in die Höhe.
Ja, tatsächlich. Also wenn man sich anguckt, was man mittlerweile für eine Wohnung bezahlt, da sind wir bei 1.500 bis 2.500 Euro tatsächlich im Monat. Und wenn ich alleine das nehme und dann noch den Wocheneinkauf dazu nehme, weil ja, die Inflation ist nicht weiter gestiegen, aber die Preise sind geblieben. Also wir haben weiter hohe Kosten, die jeden Tag gedeckt werden müssen. Die letzte Inflation ist nicht abgedeckt worden durch die Tariferhöhungen. Das heißt, die Menschen hatten Reallohnverluste, damit auch weniger Geld tatsächlich jeden Tag in der Tasche. Und deswegen braucht es das auch.
Am morgigen Samstag findet in Saint-le-Champlain im Departement Meuse westlich von Metz eine transnationale Antifa-Demo statt. Sie fordert die Schließung der sogenannten Taverne du Tor im Nachbarort Combrousses-le-Court, die als Treffpunkt der Hammerskins gilt, die in Deutschland seit 2023 verboten sind. Am Donnerstag gab es vom Antifa-Bündnis eine Online-Pressekonferenz, an der ein Kollege für Radio Dreieckland teilgenommen hat. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.
Noch ein paar Worte mehr. Was ist die Taverne du Tor? Was passiert da?
Taverne du Tor ist ein üblicher Sammelbegriff für rechtsextreme Veranstaltungen, meistens im ländlichen Raum. Und genau, wir merken auch, dass gerade hier in Sous-le-Champlain oder Combrousses-le-Court das nicht seit erst gestern auftaucht, sondern dass es schon eine Weile lang diese Veranstaltungen gibt. In dem Fall ist es jetzt ein zweites Gebäude, das als Taverne du Tor genutzt wird. Dort werden Kampfveranstaltungen immer wieder ausgetragen. Also es geht um MMA-Kämpfe, die dort trainiert werden, und eben auch um Getränke, die dort ausgeschenkt werden. Also es geht nicht nur einfach um entspannt einfach mal ein Glas Bier trinken unter Rechtsextremen, sondern es wird eben auch ausgebildet. Also es wird gekämpft. Die örtliche Kampfsportszene ist dort aktiv und auch der Besitzer, eine der 3 bis 5 Schlüsselfiguren, Jeremy Flamand, nennt sich in sozialen Medien Radical Fight Club. Das heißt, er ist da ganz klar als zentrale Figur auch mit in dieser Verbindung aus Treffpunkt und Kampfsport-Hangar.
Und reisen auch internationale Nazis in diesen Ort im Departement Meuse?
Ja, gerade erst Ende letzten Jahres konnte aufgedeckt werden, dass aus ganz Europa eigentlich die Nazis aus der Szene der Hammerskins immer wieder an diesen Ort kommen, auch an den zweiten Standort. Der erste war ja in Toul und jetzt haben sie den neuen Standort eben in Combes, wo jetzt auch die Veranstaltung nebendran ist eben. Und da muss man auch sagen, dass diese Szene relativ gut vernetzt ist, europaweit und auch über Europa hinaus. Also die Pressekonferenz und die VertreterInnen sprechen von einem internationalen Netzwerk aus über 1200 Leuten. Und man merkt auch extrem stark, wie diese Vernetzung auch immer wieder davon profitiert, dass sie sich immer wieder auch an diesem Ort ungestört treffen können, und die Auswirkungen auf das Dorf von diesen ganzen Neonazi-Treffen, die merkt man eben auch.
Ja, Stichwort ungestört Treffen. Wie gehen die lokalen Behörden mit der Taverne du Tor um?
Also es herrscht ein Klima der Angst, der bisschen auch Einschüchterung, wird zumindest berichtet von Leuten, die auch vor Ort leben. Es war eine Person aus der Kommunistischen Partei Frankreichs und einfach berichtet hat, dass sich Leute Angst davor haben, dass sie stellenweise auch einfach aktiv eingeschüchtert werden, indem wir tun euch nichts, solange ihr uns nichts tut, so eine Pseudonettigkeit, die als Drohung dann ausgelegt werden kann und auch oft so verstanden wird. Die Präfektur fragt halt eben eher tendenziell, und es wurde auch moniert von der Pressekonferenz, ob es einen gewaltbereiten antifaschistischen schwarzen Block gibt, vor dem man die Bevölkerung und die Gebäude und auch die Gegenseite der Neonazis schutzen müsse, anstatt zu freier Gewalt und welche Tradition dies in der Nazi-Skin-Szene aus den Hammer-Skins hat. Ja, und das wird halt eben stark kritisiert und sie wollen eine bunte, freudige Demo am Samstag um 13 Uhr und wünschen sich einfach, dass so viele Leute wie möglich in diesen kleinen Ort in Möse kommen.
Ja, noch ein paar Worte zum Kollektiv, was hinter dieser Demo steht. Wer ist Teil des Kollektivs?
Das ist schwer zu sagen, kann ich ehrlich dir nicht unbedingt viel sagen. Alle Leute wollten eher ja, als Einzelpersonen auftreten. Es war jetzt nicht irgendwie ein Bündnis aus klassischen Parteien oder Gruppen, die man kennt. Die Leute haben eher versucht, als Einzelpersonen sich zusammenzufinden, als Akteure vor Ort und dann eben diese Demo zu organisieren. Und einfach auch in dem Ort haben sie auch sehr viel Graswurzelarbeit geleistet, indem sie Leute vorher per Briefe informiert haben, dass es jetzt vielleicht in ihrem kleinen Dorf eine größere Demo geben könnte und dass sie sich da keine Sorgen machen müssen.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch einmal ein bisschen zusammengefasst, was sind die Ziele der Antifa-Demo am Samstag?
Es soll ein politisches Signal gesetzt werden gegen diese Taverne du Thor, gegen diese Untätigkeit, auch ein bisschen diese ländliche Geiselhaft von, man weiß nicht genau, ob man sich dagegen äußern darf, Leute haben Angst, Leute wollen lieber die Leute in Ruhe lassen, die Nazis, und lassen wissentlich die Hammerskins agieren, auch obwohl es da Vernetzung auf europaweiter Ebene gibt und obwohl auch Kampfbereitschaft gegen einen aufkommenden scheinbaren Islamismus oder gegen oder für eine weiße Rasse kämpft und das auch durch die Symbolik auf den Einzelpersonen und durch die Struktur und immer wieder klar wird. Und da dagegen wollen die Leute eben auch auf die Straße gehen und klar das alles vernetzen mit dem Kampf, dem europaweiten, gegen den aufkommenden Faschismus, den sie auch in Frankreich bemerken.
Rassismus, Antisemitismus, Fremdenhass sind Grundbestand moderner Gesellschaften, doch zum Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung wurden sie erst ab den 1920er Jahren. Auf Einladung des Saira Verlags wird Florian Hessel, Sozialwissenschaftler und Publizist aus Hamburg, am 12. Februar einige Stränge der Entstehung, Formation und Überlieferung der Soziologie aufnehmen. Von Europa nach Amerika, aus dem langen 19. Jahrhundert ins kurze 20. Jahrhundert, zwischen traditionalen und Einwanderungsgesellschaften. Radio Dreieckland hat vorab mit Florian Hessel gesprochen.
Die Vorurteilsforschung ist an dem Forschungsbereich der Sozialwissenschaft, und zwar seit den späten 20er und Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und insofern dann die Entdeckung, nämlich die Frage danach, wann, wo, wie entsteht diese Vorurteilsforschung, auf welchen Grundlagen, was sind die Gründe dafür, welche gesellschaftlichen Herausforderungen, welche gesellschaftlichen Veränderungen und so weiter spielen damit hinein, dass es zu dieser Entdeckung kommt. Weil natürlich gibt es Rassismus, Antisemitismus, Misogynie und so weiter und so fort, gibt es auch schon vorher und es gibt auch schon vorher Leute, die sich damit beschäftigen, beziehungsweise denen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist sozusagen, aber die wissenschaftliche Beschäftigung im Sinne vor allem der Sozialwissenschaft, so wie wir es heute vor allem kennen, die beginnt am Ende der 20er und am Beginn der 30er Jahre.
Geht es dann jetzt nur um die negativen Vorurteile, sondern vielleicht auch um die positiven, die ja auch letztendlich auch in negative umschlagen können?
Exakt. Also es geht im Kern erstmal auch um zusätzlich zu der Frage, wann das entsteht und auf welchen Grundlagen und wie das dann vor allem auch aussieht, also mit was sich die Sozialwissenschaft dann beschäftigt, auch um den Begriff sozusagen des Vorurteils im soziologischen und sozialwissenschaftlichen Sinn. Und da, vollkommen recht, geht es dann nicht nur um sozusagen negative Vorurteile, sondern es kann auch durchaus um positive Vorurteile gehen. Also es geht um alles, was der Sozialpsychologe Gordon Allport hat das mal ganz grundlegend in den 50er Jahren so umrissen, dass das Vorurteil sei, ohne besseres Wissen von anderen schlecht zu denken oder eben auch Stereotyp zu denken. Wie könnte man sagen?
Nun hast du vorhin mich korrigiert, es heißt tatsächlich Entdeckung. Warum ist aber das gerade das Entdeckung wichtig?
Wenn wir es auf die Soziologie oder die Sozialwissenschaft eingehen, also uns darauf fokussieren erstmal, dann entsteht die ja im Laufe des langen 19. Jahrhunderts, also vor allem ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, fallen einem dann Namen ein, wie insbesondere Auguste Comte, später Emil Durkheim, Herbert Spencer und so weiter, auch dann später die Deutschen Max Weber, Georg Simmel. Und in diesem Zusammenhang spielen genau diese Fragen, die wir heute unter Vorurteilen, Ressentiments, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit etc. pp., eben Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie und so weiter, die spielen eigentlich keine große Rolle. Und gesamtgesellschaftlich, wirklich, also es reflektiert etwas Gesamtgesellschaftliches, nämlich, dass die insbesondere die Existenz von sogenannten Rassen, also die Wahrnehmung von meistens auf biologischen, in irgendeiner Art und Weise als biologisch definierten Unterschieden zwischen Menschen, dass diese substanzielle Unterschiede begründen würden, und zwar auch im Sinne einer Hierarchie. Also, dass Menschen grundlegend verschieden sind und dass sie dann auch in einer bestimmten Weise über- und untergeordnet sind. Insbesondere natürlich, dass die Weißen sozusagen die Krone der Schöpfung darstellen und berechtigt sind, auf diesem Grund gesellschaftlich oder auch im globalen Maßstab Kolonialimperien über andere Menschengruppen, insbesondere Schwarze, dann zu herrschen und diese zu dominieren. Und diese Grundüberzeugung sozusagen, dass diese substanziellen Unterschiede, mit Hierarchien verbundenen Unterschiede, dass diese existieren, dass diese real sind, diese Überzeugung, diese Haltung, die wird dann in den 20er, also Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre dann so langsam wissenschaftlich in Frage gestellt. In der Soziologie und Sozialwissenschaften jetzt erstmal vorher.
War das ein Zufall, dass es gerade in den 20er Jahren entdeckt wurde, dass da nachzuforschen ist?
Nein, absolut nicht. Es sind verschiedene Gründe, wenn man so will, die dann die dazu beitragen, die dazu führen, dass es in diesem Zeitraum dann dazu kommt. Es gibt insbesondere zwei, ja, sozusagen Stränge, die, oder zwei Felder, die man da benennen kann. Das eine ist ein eher global gesellschaftsgeschichtlicher, nämlich die zunehmende Infragestellung von kolonialer Herrschaft, insbesondere durch die Kolonisierten. Das hat dann auch mit der Erfahrung des Ersten Weltkriegs zu tun, mit dem Zerschlag und mit dem Ende der einiger zumindest großer Imperien, insbesondere dann in Europa, Zarismus, Zarenreich, Habsburg, das Deutsche Reich etc. Das hat mit verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen in diesem Zusammenhang zu tun. Wie gesagt, aber es kommt dann dazu, dass diese koloniale Herrschaft, diese Dominanz sozusagen zunehmend in Frage gestellt wird und dann auch innerhalb der Imperien sozusagen oder der Kolonialmächte nicht mehr unhinterfragt als Normalzustand angenommen wird. Das hat dann auch mit globaler Migration in dem Zusammenhang zu tun, dass zunehmend Menschen aus den Kolonien, wir sprechen dann insbesondere von Großbritannien, also dem British Empire und von Frankreich, in die Mutterländer kommen und dass hier ein größerer Austausch stattfindet. Das ist der eine Grund, sozusagen ganz, ganz grob umrissen. Und der andere, der hat dann vor allem mit Amerika zu tun, weil in Amerika entsteht diese Vorurteilsforschung. Sie entsteht nicht in Frankreich, nicht in Großbritannien, nicht in Deutschland, sondern sie entsteht in Amerika. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika ganz explizit. Und hier hat es dann insbesondere auch mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, die auch mit Migration in einer bestimmten Art und Weise verbunden sind. Unter anderem einerseits mit einer Veränderung der Migrationsströme, die schon am Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist. Insbesondere, dass immer mehr Menschen in die Vereinigten Staaten eingewandert sind, die nicht aus sozusagen nordischen Ländern kamen, also vor allem aus Großbritannien oder auch aus Deutschland und so weiter, sondern dass wir eine damals sogenannte New Immigrants hatten, die vor allem aus Südosteuropa und aus Osteuropa kamen. Und dass auch eine Binnenmigration, eine sehr starke, dann in den 20er Jahren stattfindet, im Gefolge noch des Bürgerkriegs und der Reconstruction, also dass Schwarze aus den Südstaaten, die dort eine Unterschicht bilden, dass diese auf der Suche nach Jobs in die Industriestädte des Nordens migrieren, in sehr, sehr großer Zahl. Insbesondere nach Chicago. Chicago war eine der schnellst wachsenden Städte, die die Geschichte wahrscheinlich je gesehen hat. Es war Mitte des 19. Jahrhunderts noch ein Dorf und Anfang des 20. Jahrhunderts ist es sozusagen eine Metropole, eine Millionenstadt. Und das kommt vor allem durch Migration, einerseits eben New Immigrants, aber eben auch Menschen aus den Südstaaten, Schwarze insbesondere. Und in dieser Konstellation beginnen dann US-amerikanische BeobachterInnen, vor allem Beobachter, jetzt wenn man von der Wissenschaft dann spricht, von den großen Namen zumindest, und insbesondere dann auch die US-amerikanische Soziologie, die sich herausbildet, beginnt sich das anzugucken im Sinne eben auch der Stadtforschung. Gerade in Chicago, die berühmten Chicago School, Robert Ezra Park, William Alderman Thomas, Ernest Burgess, die gucken sich ihre Stadt an und stellen eine bestimmte Struktur der Stadt fest, bestimmte Viertel, eine bestimmte Struktur einfach, die von sozialer Schichtung und kultureller Abgrenzung und so weiter geprägt ist. Und in diesem Zuge, das ist dann eine weitere Quelle sozusagen der Vorurteilsforschung, indem man dann beginnt eben ja diese Struktur sich anzuschauen und zu fragen, ja, warum ist das so? Was passiert hier und wie können wir das sozusagen erklären?
Wie die Wissenschaft die Vorurteile entdeckte, das war Florian Hessel. Er spricht zu diesem Thema am 12. Februar, das ist kommenden Donnerstag um 19 Uhr im Büro des Saira Verlages in der Günterstallstraße 37 im Hinterhof, erstes Obergeschoss. Die Daten findet ihr auch nochmal bei diesem Beitrag auf rdl.de. Am vorgestrigen Mittwoch tagte der Bauausschuss des Freiburger Gemeinderats. Was die wichtigsten Themen waren, darüber haben wir mit unserem Kollegen Michel gesprochen.
Ja, das war sehr intensiv. Also da ging es also um Bebauungspläne, Aufstellungsbeschlüsse. Das stellt sich um die Sporthalle Wirth, wo die alten Linien sich wieder aufgemacht hatten. Hier Verkehrsparkplätze für Autos auf der einen Seite oder die Nutzung eines Stückes für die Sporthalle der christlich-freien Schule. Dann ging es um den Rahmenplan für Zähringen, der ausgelobt werden soll. Da soll die grüne Mitte jetzt, also nachdem da sehr viel ja gebaut werden wird, in einem Rahmenplan gefasst werden. Und das Interessanteste war eigentlich an dem Punkt, dass der Bauturbe des Bundes, der ja im November beschlossen worden ist, auch umzusetzen durch
wir hatten da bereits drüber berichtet, du hattest kritisiert, dass der Gemeinderat da die Kompetenz quasi komplett abgibt.
Mit einer Ausnahme, nämlich dem Außenbereich. Und kaum war also praktisch der Beschluss gefasst worden, kam dann auch der erste Antrag einer Bauvoranfrage in Opfingen. Und da würde dem stattgegeben, dass eine gesamte Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. So, und jetzt hat die Verwaltung dann vorgeschlagen, weil das jetzt öffentlich verhandelt wird im Bauausschuss, muss, das war also das Segment, wo sie drüber reden wollten, und da haben sie, und da bestand Einigung auch mit dem Ortschaftsrat etc., dass diese Genehmigung jetzt nicht wegen fehlender Unterlagen behandelt wird, weil die Unterlagen müssen natürlich trotz und alledem naturschutzrechtliche, klimaschutzrechtliche und so weiter, was da alles nötig ist, auch im Außenbaubereich behandeln. Da fehlen die Unterlagen. Aber gleichzeitig hat die Verwaltung gesagt, ja gut, wenn das so ist, dass jetzt, also Kappel, dann könnte ja Tingen noch kommen, dann könnte all die Ortschaften könnten ja alle kommen, auf einmal zu, oder Anträge könnten kommen und auf den Tisch gelegt werden, landwirtschaftliche oder andere Flächen, die im Privatbesitz sind, doch zu bebauen. Und deshalb haben sie vorläufige Richtlinien aufgestellt. Die waren wieder strittig, weil natürlich die eine Fraktion oder die eine Seite des Rates auf das Eigentumsrecht der Privatgrundstückseigentümer pocht und sagt, oh, wenn ihr jetzt in die Richtlinie reinschreibt, da sollen mindestens 10 Wohnungen, das ist ja ein Wohnungsbauturbo, gebaut werden, dann wird das ja auch nicht gerade förderlich sein, sondern es wäre eine Abschreckungsrichtlinie. Man hat sich dann geeinigt darauf, dass das reduziert wird auf die Frage, ja, das wird bis zum Sommer so in Kraft gesetzt werden, das sind mehrere Punkte, die da drin sind, und dann werden wir anhand einer neuen schriftlichen Vorlage die Behandlung dieser Fragen, wie sie dann im Außenbereich zu behandeln sind, in den Freiburger Ortschaften ist das im Wesentlichen, aber es ist ja auch die Anschluss Rieselfeld oder andere Stadtteile, Haid oder sonst was geht das ja auch, St. Georgen ja auch, wäre dann die Behandlung. Und da gab es in beiden Punkten nachher im Endergebnis Einstimmigkeit, weil der Kompromissvorschlag eben war, wir setzen das im Sommer, bevor dem Sommer noch auf die endgültigen Richtlinien. Und so lange gelten die Richtlinien.
Gab es auch Kritik, generelle Kritik an dieser Bebauung im Außenbereich?
Ja, das ist gab es. Klar, und das ist auch der Hintergrund natürlich der unterschiedlichen Positionen, und von daher muss man sich da nicht wundern. Also diese Linien werden weiter existieren, ja, also
aber
die
Differenzlinien. Jetzt sieht man, dass es dann vielleicht in Freiburg debattiert wird und teilweise abgelehnt wird. Wenn man jetzt bundesweit das Ganze betrachtet, sieht man vielleicht an diesen ersten schnellen Anfragen, dass die Zersiedelung und auch die Zersiedlung der landwirtschaftlichen Fläche wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren nochmal deutlich zunehmen wird, oder?
Müsste man jetzt gucken. Also ich fände es auch interessant, Freiburg ist ja die Umgebung von Freiburg, also wir haben ja viele Umlandgemeinden, da wird ja auch dann immer drauf verwiesen, also wenn der ein Kabel da baut, 6 Reihen Doppelhäuser, dann wenn sie das nicht macht, dann machen es die eben hin, was weiß ich, in Schallstadt oder sonst was, ja. Das heißt, man müsste tatsächlich mal wirklich eine Untersuchung machen, wie sieht das jetzt in den Räten anderer Umlandgemeinden aus, dass dieser Prozess der Verbreihung, wie das mal der Ex-Geschäftsführer vom BUND gesagt hatte, der Axel Mayer, ob dieser Prozess dadurch nicht noch wesentlich stärker angestoßen wird. Also das könnte durchaus sein, und das müsste man sich mal vielleicht mal angucken, auch mal überfliegen oder mit einer Drohne oder sowas und sich das angucken, was da alles dann auf Bauland verwandelt wird, landwirtschaftliche Fläche. Gut, das war also die Bauturbe.
Dann ging es um einen Kreisel versus einer Kreuzung für den neuen Stadtteil Dietenbach.
Ja, es ging nicht nur um den Kreisel, es ging da um viel mehr. Es wurde zusammen diskutiert. Im Vorfeld hatte ich ja einen Kommentar dazu verfasst. Da ist das eigentlich durchgewinkt worden, sowas wie der gesamte Schulcampus Ost mit sogenannten Sportpark. Da ist durchgewinkt worden, Dietenbach am Käserbach mit Tel Aviv, Jaffo-Allee, das müssten sie als Bebauungsplan im Aufstellungsbeschluss natürlich mit Änderung des Plangebietes alles vorziehen, um das zu ermöglichen, was sie eigentlich im Hinterkopf haben, nämlich, dass die Anschlussstelle, also südliche Anschlussstelle in den neuen Stadtteil hinein, nicht mehr, wie im Plankonzept steht, als Kreisel angelegt wird, der unterfahren wird auf der Tel Aviv-Jaffo-Allee und der mit 35 Millionen kalkuliert ist. Da sollen jetzt 15 bis 20 Millionen, ohne dass das substantiiert worden ist, wo die denn herkommen, gemacht werden. Da sind viele, viele falsche Argumente, also teilweise just the opposite, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel, dass das den Rückstau in Richtung B31A, also die Zufahrt auf die Tel Aviv in Richtung Süden, beheben würde. Genau das Gegenteil ist der Fall. Lärm wird stärker werden, das ist anerkannt, aber dann wird von einer Grünspange geredet, wo es um ein Großfeld des SVO sich handelt, die in Kunststoffbahnen ausgelegt sein soll, etc. All das steht da drinne, und das ist ehrlich gesagt schmählich für den Gemeinderat, und den einzigen, der da noch ein bisschen dagegen hält, ist Stadtrat Winkler. Also, dass dort dieses mit eifrigen Nicken immer wieder abgenickt wird, weil man ja die Wohnbebauung auf den Dietenbach braucht. Und das braucht man auch, das ist sicherlich richtig, aber ob sie bezahlbar wird, ist ja eine andere Frage. Hier geht es eigentlich nur um die Möglichkeit, dass tatsächlich ein größeres Loch in den Stadthaushalt gerissen wird, weil aus den Grundstückspreisen, die ja im Erwerb der Anteile der EMD, also der Sparkassengesellschaft, die die Grundstücke aufgekauft hat, dass diese Preise nochmal steigen müssten, versucht man jetzt in infrastrukturellen Maßnahmen durchaus Reduktionen herzuführen, um ein bisschen nicht zu großen Kostenüberschreitungen zu kommen in diesem langjährigen Projekt. Dann aber das wird nicht offen kommuniziert.
Viel Zustimmung gab es dann wohl auch für das Begrünungskonzept der Innenstadt. Bei uns auf der Webseite hast du auch die entsprechende Publikation der Stadt verlinkt. Dort kann man sich anschauen, was genau in der Innenstadt geplant wird. Zahlreiche Plätze sollen, ein paar Bäume sollen gepflanzt werden. Es wird Begrünung an den Fassaden etwas dazukommen, wohl in den nächsten Jahren. Was fandst du besonders eindrücklich hervorzuheben?
Also ich finde da gar nichts eindrücklich hervorzuheben. Ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Thema nicht beschäftigt und wollte mich nicht groß äußern. Ich fand interessant, dass es sehr wohl unterschiedliche Priorisierungsvorstellungen gibt. Man muss dazu wissen, wenn man also Bäume jetzt machen will vor der UB, um ein Beispiel zu nehmen, das ist im Landeigentum und das Land wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass also praktisch die jetzt als Parkfläche für Fahrräder genutzten Flächen wegfallen werden, um da Bäume, obwohl das sinnvoll wäre, um dort zum Beispiel auch Schattenflächen auch zu machen.
Also mehr Bäume sicher sinnvoll, ob die Bäume dann auch im Asphalt etc. genug Wasser erhalten, um wirklich auch gesund zu sein. Das ist dann die andere Frage. Vielleicht können wir ja das Konzept auch die Tage noch einmal mit der Schwammstadt-Initiative zum Beispiel besprechen. Gute Idee.
Noch eben überschlug sich ein vielstimmiger Chor in der CDU mit sozialen Zumutungen, insbesondere für Ärmere und was ihren Wirtschaftsrat betrifft, von faktischen Steuererleichterungen, insbesondere für Großverdiener. Da merkt man plötzlich, dass ja eigentlich gleich Landtagswahlen sind und es wird plötzlich merklich stiller. Was geht da vor und was haben wir noch zu erwarten? Ein Kommentar über eine nicht nur für die CDU-CSU gefährliche Situation.
Es ist schon frech, was sich da der Wirtschaftsrat der CDU mit seinen via Bild-Zeitung lancierten Forderungen geleistet hat. Beschränkung des Arbeitslosengeldes auf ein Jahr, Streichung von Arbeitsmarktprogrammen, von Mütterrente und der sogenannten Rente mit 63, Herausnahme von Zahnbehandlungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung und so weiter. Und dann Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Gutverdienende, später einsetzender Spitzensteuersatz, Senkung der Unternehmenssteuer und so weiter. Beim Zahnarztbesuch wird scheinheilig empfohlen, man könne sich ja sehr leicht zusätzlich versichern. Das würde eine Abkehr vom Solidaritätsprinzip in der Krankenversicherung bedeuten, dass nämlich alle entsprechend ihrem Einkommen in die Krankenkasse einzahlen, aber unabhängig von ihrem Beitrag die gleiche Behandlung bekommen. Nachdem erst sehr teure Wahlgeschenke umgesetzt wurden, scheint sich die CDU-CSU plötzlich in einen Vulkan verwandelt zu haben, der im Wochentakt neue Grausamkeiten für Arbeitnehmerinnen und die Empfängerinnen von Sozialleistungen ausspuckt. Das Ganze wirkt aber auch ein wenig hilflos. Von verschiedenen Seiten wird mal dieses, mal jenes vorgeschlagen. Viele Vorschläge bringen unter dem Strich wenig, wie die Reform des in Grundsicherung umbenannten Bürgergeldes oder sind potenziell sogar kontraproduktiv, wie die Abschaffung des Rechtes auf Teilzeitarbeit. Schließlich gibt es außer der Wahl zwischen Vollzeit und Teilzeit auch die Wahl zwischen Vollzeit und Aufhören. Vieles geht auch schon im eigenen Chaos der CDU unter, beziehungsweise wird rasch etwas entzahnt oder wenigstens fürs Erste aus dem Rampenlicht geschoben. Nicht nur die üblichen Verdächtigen sind alarmiert. In gut zwei Wochen trifft sich die CDU zu einem Parteitag in Stuttgart, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fest im Blick. Da will man niemandem vergraulen. Timing schlecht gelaufen. Doch irgendwann, wenn die Landtagswahlen des Jahres 2026 alle rum sind, könnte noch ein Kürzungspaket kommen mit einem Schwerpunkt bei CDU-fernen Wählerinnen. Die Übung ist bekannt, damit die Leute sich weiter als geborene Deutsche für etwas Besonderes halten dürfen und nicht etwa für arme Schlucker, gibt es dann noch mehr Druck auf Migrantinnen und viel deutsche Leitkultur und der ganze Rest der Folklore wird drüber gekippt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was wir erleben, ist eine Bundesregierung, die hilflos vor ganz grundsätzlichen Problemen einer sich weltweit verändernden Wirtschaftslandschaft steht und nun versucht, das irgendwie abzuwälzen. Vielleicht werden auf Dauer Einschränkungen wirklich notwendig, dann aber bitte nicht zuerst bei den Ärmsten sparen. Man kann sich ja zum Beispiel fragen, warum Besserverdienende über den Kinderfreibetrag praktisch ein erhöhtes Kindergeld bekommen, warum die Pensionen von Beamtinnen in der Regel deutlich über dem liegen, was Rentnerinnen bekommen, die vergleichbare Jobs in der freien Wirtschaft gemacht haben. Dann ist da auch noch immer die Frage nach der Erbschaftssteuer. Natürlich sollten Betriebe, die vererbt werden, nicht deshalb gleich in Konkurs gehen, doch es gibt flexible Modelle einer höheren Erbschaftssteuer, die die Betriebe weitgehend schonen. Vielleicht muss man am Ende tatsächlich auch an den Kosten drehen, spätestens wenn die 500 Milliarden Sondervermögen für Investitionen in den Sand gesetzt sind und dann dafür Zinsen gezahlt werden müssen, ohne dass die Wirtschaftskraft nachhaltig gesteigert wurde. Aber im Grunde sind Kostensenkungen im Sozialsystem nicht das Feld, auf dem der wirtschaftliche Fortschritt spielt. Natürlich kennt auch der superweise Kommentator nicht die Patentlösung. Aber es ist ein Fehler, so zu tun, als ginge Wirtschaft nur die CDU an. Man sieht, was rauskommt und es könnte noch wesentlich schlimmer kommen. Die Partei dafür steht ja schon in den Startlöchern. Daher ein paar Dinge, über die man auch nachdenken könnte. Zum Beispiel geht die Wirtschaftsleistung in den so lange erfolgreichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg zurück, während sie in Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern anzieht. Im Süden waren Mercedes und BMW mit ihren brummenden Verbrennern lange Zeit eine Arbeits- und Geldmaschine, während man beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Bremse stand. Im Norden drehen sich munter die Windräder auf See und auf Land. Nun sind die erneuerbaren Energien bei Industrieansiedlungen plötzlich ein Argument. Moderne Rechenzentren verschlingen ja auch Unmengen an Strom. Erneuerbare Energie, die nach Ausbau der Stromnetze und Speicher deutlich kostengünstiger ist und dazu ökonomische Abhängigkeiten verringert, ist nur ein Faktor. Das alternde Land braucht auch dringend die Zuwanderung von Arbeitskräften. Außerdem sollte man auch die Abwanderung von Fachkräften nicht noch ungewollt fördern. Das sind neben attraktiven Löhnen auch Dinge wie ein Gesundheitssystem, das um vieles besser ist als etwa in den USA, auch etwas, womit die heimische Wirtschaft punkten kann. Ein anderes politisches Klima wäre vielleicht auch hilfreich und auch ohne ein weiteres Sondervermögen zu haben. Aber okay, den Kanzler stellt noch immer die CDU.
Soweit ein Kommentar des Kollegen Jan. Ja, und zum Schluss der Sendung gibt es noch etwas Entspannungspropaganda. Eine kleine Revolte gegen die permanente Beschleunigungsmaschine des Kapitalismus. Setzt oder legt euch schon einmal bequem hin. Es geht los.
In den nächsten 5 Minuten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Körper von patriarchalen und profitorientierten Spannungen befreien, ohne dabei den Kapitalismus zu kaufen. Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Rückenstütze, Füße fest auf dem Boden, Hände locker auf den Oberschenkeln. Schließen Sie Ihre Augen. Nicht, weil wir Sie zum Propaganda-Hören zwingen, sondern weil Sie so besser nach innen lauschen können. Atmen Sie tief ein. Lassen Sie die Luft, die Sie gerade aus dem Hamsterrad des Konsums ausgepresst haben, jetzt langsam aus dem Mund entweichen. Noch einmal einatmen, ausatmen. Jede Atmung lässt ein Stück der Last fallen, die uns das System auf die Schulter legt. Und das gilt besonders für diejenigen, die täglich die Doppelbelastung von Arbeit und Hausarbeit tragen. Hände und Unterarme, die Fäuste der Solidarität. Ballen Sie die rechte Faust. Spüren Sie die Kraft der ArbeiterInnen in den Griff einer Kettensäge, wenn Sie für faire Löhne kämpfen. Halten Sie 3 bis 4 Sekunden. Lassen Sie die Spannung los. Stellen Sie sich vor, wie die Energie nicht in das Bankkonto von Konzernen fließt, sondern in Ihr eigenes Wohlbefinden. Mit der linken Hand wiederholen Sie das. Das System für Doppelspitze einer solidarischen Bewegung, die patriarchale Hierarchien durchbricht. Die Schultern, TrägerInnen der Last. Ziehen Sie die Schultern leicht nach oben, als wollten Sie das neueste Wahlplakat abstreifen, das mehr Erfolg predigt. Halten. Lassen Sie die Schultern fallen. Visualisieren Sie, wie der Druck von steigenden Mieten, Preiserhöhungen und patriarchalen Erwartungshaltung von Ihren Schultern ableitet. Stirn, das Kritikorgan. Runzeln Sie die Stirn, als würden Sie die Belehrungen eines weißen Cis-Mannes skeptisch hinterfragen. Jetzt entspannen. Spüren Sie, wie sich die Falten glätten, wie wir die Schichten von Misogynie und Klassenunterdrückung aushöhlen. Kommen wir zu den Augen. Sicht für das Ganze. Schließen Sie die Augen fest, kneifen Sie sie leicht zusammen, als wollten Sie das grelle Licht der überdimensionalen Berghotels abschalten. Öffnen Sie sie nur halb wieder, damit Sie den Blick für das Wesentliche nicht verlieren. Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Grünflächen. Mund und Kiefer, Wort- und Essenspolitik. Beißen Sie leicht die Zähne zusammen. Spüren Sie den Widerstand gegen leere Versprechungen und sexistischen Kommentare. Lassen Sie los, öffnen Sie den Kiefer leicht, als würden Sie das Wort Fuck you laut und klar in jedes System projizieren, das sie einschränkt. Bauch, das Zentrum der inneren Revolution. Ziehen Sie den Bauch leicht ein, als würden Sie die Flammen des Protestes im Inneren entfachen. Halten. Lösen Sie die Spannung. Spüren Sie, wie Wärme und Schwere zugleich durch Ihren Körper strömt. Ein Gefühl von Sicherheit, das nicht von Marktkrisen abhängt, sondern von nachbarschaftlicher Fürsorge. Kommen wir zum Abschluss, das kollektive Innehalten. Bleiben Sie noch einen Moment in dieser wohltuenden Stille. Spüren Sie die Entspannung, die nicht von paradiesischen Urlaubsbildern kommt, sondern von einer Vision für ein anarchistisch-feministisches, solidarisches Leben stammt. Wenn Sie bereit sind, kehren Sie langsam zurück. Bewegen Sie sanft Finger und Zehen. Strecken Sie die Arme aus, als wollten Sie das Patriarchat aus den Angeln heben. Öffnen Sie mit in Ihrem eigenen Tempo die Augen und nehmen Sie dieses Gefühl mit. Entspannung ist kein Luxus, sondern ein kollektives Recht. Ein Akt der Selbstfürsorge, der Widerstand leistet.
So hoffentlich tiefenentspannt und bereit zum Kampf gegen den Kapitalismus verabschiede ich mich für Radio Dreieckland und fürs Infomagazin am 6. Februar 2026. Am Mikrofon war Johanna.